Hallo und willkommen zur 69. Episode der Nintendonauten. Mein Name ist Thomas und trotz der Direct von Ende März dürsten wir alle nach News. Also primär ich, denn ich muss einen Podcast thematisch füllen und das fällt mir in diesem Jahr bezüglich Nintendo echt schwer. Also, weil es gibt gefühlt so wenig Informationen. Man weiß nicht, welche Spiele kommen, was passiert in der zweiten Jahreshälfte. Also wir wissen halt immer noch nichts. Ja, wir hatten ein paar Remaster, wie das Tokyo Mirage Sessions FE. Dann kam Dr. Kawashimas Gehirnjogging raus und das Pokémon Rettungsspiel da, Pokémon Mystery Dungeon, was auch ein Remake ist. Animal Crossing war das große Thema, klar, aber ansonsten, ja. Irgendwann Ende Mai, am 29., um genau zu sein, kommt Xenoblade Chronicles definitive Edition. Aber sonst war es das, was bisher so Nintendo abgeliefert hat. Das ist ein bisschen schade. Ja, klar, Corona schwebt über allen. Das kann auch viele Pläne ein bisschen zunichte machen. Aber ansonsten ist das erste Halbjahr bisher wieder eher schwach. Sind wir gewohnt, vielleicht wird es ja besser. Vielleicht wird in der zweiten Jahreshälfte wieder ein Feuerwerk abgebrannt, so wie im letzten Jahr. Aber ich weiß es nicht. Und deswegen sitze ich immer da und denke mich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hatte noch nie so viele Probleme gefühlt, wirklich Themen zu finden. Und, da hilft es manchmal auch nicht, wenn man alleine ist. Aber gut, ich meine, ein anderes Beispiel ist, ich mache mittlerweile auch einen monatlichen Xbox-Podcast, der heißt Xbox Mojo. Den zu pflegen klappt aktuell besser. Ja, da gibt's einfach mehr News. Ich kann über Game Pass reden, ich kann über viele Third-Party-Spiele reden und da komme ich dann immer eigentlich locker auf, weil sie durchschnittlich 35 Minuten Sendezeit, das passt eigentlich ganz gut. Falls ihr euch also für Xbox interessieren solltet, einfach auf xboxmojo.de vorbeischauen oder auf Twitter folgen, @xboxmojo oder eben in den Podcast-Diensten eurer Wahl danach suchen. Das ist quasi das Schwestermagazin oder Schwesterpodcast von Nintendonauten. Und wo ich aber das Glück haben werde, dass ich ab Mai zu zweit öfters sein werde, weil ich da einen gefunden habe, mit dem ich mich über Xbox unterhalten kann. Das ist mir bei den Nintendonauten leider noch nicht gelungen. Also vielleicht ergibt sich das ja irgendwann und so lange versuche ich dann immer mal wieder eine Folge hier zu machen. Und ja, deswegen jetzt auch ein Mini-News-Überblick, was so seit der letzten Episode passiert ist. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurden halt Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten. Und die Gamescom, die sollte ursprünglich vom 25. August bis 29. August stattfinden. Die wurde halt daraufhin logischerweise abgesagt, soll jetzt als Digital-Event nachgeholt werden oder stattfinden eher. Und, der Anfang wird dann eben die Gamescom Opening Night Live mit Jeff Keighley machen sein. Und die wird dann am 24. August ausgestrahlt. Ja, also keine Gamescom in diesem Jahr, aber das ist ja jetzt wirklich nicht überraschend. Überraschend dagegen war leider, also eine negative Überraschung, dass Nintendo Opfer eines Hackangriffs wurde. Ja, das Unternehmen hat bestätigt, dass es unberechtigten Zugriff auf 160.000 Nintendo-Konten gab. Und es gab auch darunter unautorisierte Käufe über verlinkte PayPal-Konten. Also wenn ihr irgendwie euer Nintendo-Konto, mit dem ihr im eShop einkauft, mit PayPal verbunden habt, kontrolliert oder mit Kreditkarte, kontrolliert mal eure Kreditkartenabrechnung und alles und überhaupt eure Abrechnung, ob da irgendwie was schiefgelaufen ist. Und es wird auf jeden Fall empfohlen, dass ihr eure Passwörter des Kontos ändert und am besten auch hier zwei Stufen Bestätigung aktiviert. Das ist jetzt also jetzt absolut nur zu raten. Ja, damit ihr auf Nummer sicher geht, selbst wenn ihr nicht Opfer des Hacks geworden seid, sondern da einfach das jetzt als Vorsichtsmaßnahme mal nutzen solltet. Die Neuauflage von Star Wars Episode 1 Racer soll am 12. Mai für die Switch veröffentlicht werden. Freue ich mich sehr drauf. Ich habe das Original auf dem Nintendo 64 gespielt. Fand ich damals cool. Man spielt da das Podracing nach. Gibt es natürlich mit 950 Kilometer durch die Gegend rasen. Und verschiedene Charaktere, verschiedene Strecken. Also fand ich ganz gut. Und es wird jetzt auch wohl schön überarbeitet. Von daher bin ich da gespannt drauf. Dann wurde noch gesagt, dass Xenoblade Chronicles Definitive Edition den Original-Soundtrack und den Remaster-Soundtrack haben wird. Ihr könnt also im Spiel jederzeit zwischen beiden Fassungen wechseln, also hin und her schalten. Das ist immer eine schöne Neuerung. Der Soundtrack ist eh Spitzenklasse, habe ich auf CD. Ganz toller Soundtrack. Die Neuauflage des Rollenspielklassikers wird am 29. Mai veröffentlicht, habe ich ja eingangs schon erwähnt. Super Mario Maker 2 hat das finale Update erhalten und ist jetzt, ja, und zwar auch kostenlos das Erhalten, wohlgemerkt. Endlich könnt ihr mehrere Levels auf einer Weltkarte miteinander verknüpfen, also verschiedene Weltkartendesigns, da könnt ihr aussuchen und dann könnt ihr da bis zu 40 Levels drauf platzieren und deswegen im Prinzip jetzt euer komplett eigenes Mario-Spiel kreieren. Aber was wären so viele Levels ohne Endgegner? Und deswegen gibt's auch dann ab sofort die 7 Koopalinge im Spiel. Jeder hat dann noch einen anderen Bewegungsablauf. Also das finde ich irgendwie eine ganz coole Neuerung. Ja, und ansonsten gibt's Items wie den Froschanzug von Super Mario Bros. 2, den Pilz von Super Mario Bros. 2, Powerballon von Super Mario 3D World. Alle sind enthalten und noch viel mehr. Am besten schaut ihr euch das entsprechende Video dazu an. Das habe ich in den Shownotes verlinkt. Das erklärt in knapp 5 Minuten irgendwie alle neuen Funktionen. Von daher ist das schon mal auch eine gute Sache. Jupiter hat Picross S4 angekündigt. Mal wieder ein neuer Teil einer meiner Lieblings-Puzzle-Rätselspiele, wie auch immer wir das jetzt nennen. Seit Marios Picross für Gameboy bin ich dabei und habe die Serie immer wieder gespielt, immer wieder gerne gespielt. Ja, wie erkläre ich das jetzt, das Spielprinzip? Also ihr habt ihr müsst ein Bild quasi aufdecken oder malen, wie ihr es wollt. Und dazu habt ihr ein schachbrettartiges Spielfeld und müsst eben das Bild darunter sichtbar machen. Dieses Spielfeld ist in Spalten und in Zeilen unterteilt und jeweils am Rand sind Ziffern, da stehen Ziffern und diese Ziffern geben an, welche Felder miteinander verknüpft sind, also nebeneinander liegen. Ja, und jede Ziffer trennt mindestens ein freies Feld. Also wenn da steht 3 und 4, dann heißt es, da sind irgendwo 3 Felder nebeneinander. Dann ist mindestens ein Feld Pause und dann kommen wieder 4 Felder, die miteinander verknüpft sind. Aber es können eben auch mehr als nur ein Feld dazwischen frei sein. Es können auch 10 frei sein oder was weiß ich. So, und das müsst ihr halt raus, mit diesen Angaben versuchen, dann rauszufinden, wo die Felder bedeckt sind und wo nicht. Und wenn man dann alle Felder nachher befreit hat, dann wird daraus ein Bild. Das ist vielleicht spaßiger, als es sich jetzt gerade anhört. Ich fände es jedenfalls immer einfach sehr schön. Es gibt jetzt hier im S4 gibt's auch wieder die normalen Spielmodi, die mittlerweile bekannt sind. Picross, Mega Picross, Farb Picross und Clip Picross. Und insgesamt wären 458 Puzzles geboten und das sollte doch für genug Langzeitspaß sorgen. Und deswegen finde ich auch die 9,99 €, die das kosten wird, durchaus gerechtfertigt. Seit dem 23. April ist das Spiel im eShop verfügbar. Die allerwichtigsten Gerüchte, die tauchten dann aber allerdings ein paar Tage nach meiner letzten Podcast-Aufnahme auf und sollten die sich bewahrheiten, dann feiere ich, dann juble ich und werde dann komplett aus dem Häuschen sein. Nein, es geht jetzt nicht um F-Zero oder Metroid, bei den Spielen wäre die Reaktion aber ähnlich. Es geht hier jetzt um Mario, denn laut VentureBeat und Eurogamer arbeitet Nintendo an mehreren 3D-Mario-Remastern, um den 35. Geburtstag des Klempners zu feiern. Demnach wollte Nintendo eigentlich die E3 nutzen, um diesen Stand, den Nintendo-Stand auf der E3, völlig im Zeichen vom Mario-Jubiläum zu stellen. Aber ihr wisst das ja, Covid-19 kam und die E3 wurde abgesagt und deswegen wird das nicht mehr möglich sein. Jetzt gehen natürlich die Leute davon aus, dass stattdessen eine Direct ausgestrahlt wird, wo dann eben diese Mario-Ankündigungen bekannt gegeben werden. Wann genau diese sein wird, wissen wir natürlich alles nicht. In dem Gerücht geht es aber darum, dass es mehrere Remaster sein sollen, ein neues Paper Mario Spiel, ein neuer Mario Film und Super Nintendo World als Bereich von dem Freizeitpark Universal Studio in Orlando. Das sollen dann die großen Themen sein. Ob die Remaster-Spiele einzeln veröffentlicht oder in einer Sammlung erscheinen, so wie damals auf dem Super Nintendo Super Mario All-Stars, das ist unklar. Aber dem Bericht zufolge geht es um folgende Spiele: Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy. Ihr könnt kaum ahnen, wie glücklich es mich machen würde, Super Mario 64 noch einmal in schön zu spielen. Ich hatte vor ein paar Jahren das Spiel auf der Wii U nochmal durchgespielt. Die Emulation vom N64 ist auf der Wii U nicht gut gelöst. Die Farben sind immer viel zu dunkel und das hat schon ein bisschen genervt. Spielerisch könnte man ja sicherlich auch ein paar Sachen an die moderne Zeit anpassen, so Stichwort Kamera und alles. Das ist ja damals ein bisschen hakelig gewesen. Man hat ja auch nur einen Analogstick gehabt. Noch besser wäre, wenn man die Engine von Super Mario Odyssey nimmt und damit Mario 64 einfach nachbaut. Kenner von Odyssey wissen, dass in dem Spiel schon die Grundlagen für so ein Vorhaben eventuell gelegt wurden. Ich möchte das aber jetzt nicht spoilern, also von daher sowas wie Ratchet & Clank für die PlayStation 4, was auch einfach eine sehr stark gepimpte Version, oder Spyro the Dragon, die Trilogy, die jetzt neu gemacht wurde für PlayStation, Switch und Xbox. Das sind für mich gute Remakes, wo man einfach das alte Spiel genommen hat in neuer Optik. So und plus ein paar Verbesserungen. Sowas für Super Mario 64, das wäre super. Mal gucken, was da kommt. Super Mario Sunshine in HD zu spielen, das wäre für mich genauso ein Traum. Ja, damals arbeite ich als Videospielredakteur. Ich habe das Spiel getesten müssen. Ich schrieb also einen langen Test zu Sunshine. Ich habe das vorher bekommen. Ich mochte, es hat mich umgehauen. Die Hubwelt, Delfino Plaza, Trägweg 0817, die neuen Steuerungsmöglichkeiten, die dadurch möglich wurden. Ja, es hatte seine Macken, ja. Man hatte halt nur eben diesen einen Schauplatz. Es gab weniger Welten als Mario 64 und die Sammelgegenstände waren auch etwas ermüdend. Ich glaube, wenn man einen Stern oder so gefunden hat, dann ist man auch wieder rausgeflogen. Also wieder rausgeflogen und musste dann das Level neu starten. Glaube ich, dass es so war. Insgesamt bin ich dennoch der Meinung, dass das Spiel bei vielen zu schlecht wegkommt und deswegen hat es eine Neuauflage verdient, zumal GameCube auf heutigen TV zu spielen, ist auch nur so semi-gut. Und deswegen würde ich eine HD-Variante mit Kusshand nehmen. Ja, und zu Super Mario Galaxy muss ich nichts sagen, denke ich. Das war ein riesiger Paukenschlag. Ich habe beim Spielen damals immer gedacht, das sieht so schön aus. Stell dir mal vor, das in HD, das wäre so Hammer. Und ich bin eh der Ansicht, dass viele Wii-Spiele in HD auch ansprechend aussehen würden. Deswegen Nintendo, Metroid Prime Trilogy, bitte in HD, bitte für die Switch. Warum aber Nintendo angeblich laut den Gerüchten nur Super Mario Galaxy als Remaster plant, nicht aber den zweiten Teil, das erschließt sich mir nicht so ganz. Dennoch wäre das ein fantastisches Spiel. Ja, also Super Mario Galaxy, einer der Gründe, warum ich meine Wii mag oder mochte damals. 2007 war das. Das war, wow, das war einfach ein ganz, ganz, ganz großartiges Spiel. Und ich meine, es gibt ja auch eine HD-Variante für das Nvidia Shield in China oder so. Ja, und da, als die angekündigt wurde, dann habe ich auch mal gedacht, bitte die für die Switch, weil die Hardware ist ja gleich oder auf der Switch sogar etwas besser. Bitte dieses Spiel so auf der Switch bringen und vielleicht kommt das so und das wäre grandios. Und laut den Gerüchten soll auch Super Mario 3D World für die Switch als Deluxe-Variante erscheinen. Ähnliches wurde ja schon mit New Super Mario Bros. U gemacht. Das kam ja auch, glaube ich, Anfang letzten Jahres, meine ich, für die Switch als Deluxe-Variante raus. Und ja, 3D World ist auch Bestandteil von Mario Maker 2. Deswegen wäre es eigentlich nur konsequent, dieses Spiel einer breiteren Öffentlichkeit mal zur Verfügung zu stellen und das eben als Switch-Port. Für mich ebenfalls ein unterschätztes 3D-Mario, genau wie Sunshine. Und 3D World war vor allen Dingen im Multiplayer einfach genial. Der Koop da ist super. Und ja, deswegen, das spielt sich ja zwar wirklich wie ein 2D Mario in 3D, nicht wie Odyssey, ja, wo du quasi so eine wirklich eine offene Welt hast, aber für das, was es ist, ist 3D Mario World toll. Das wären natürlich viele Mario-Spiele, echt sehr viele, zumal wenn die alle wirklich noch 2020 erscheinen sollen, dann gucke ich auf den Kalender und denke, da müssen sie langsam anfangen. Vielleicht ist es auch ein Overkill. Vielleicht kommt deswegen eben auch eine Sammlung, denn ein All-Stars 2 und Mario 3D wird als Einzelspiel sieht besser aus, als wenn man Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy und Mario 3D World innerhalb von ein paar Wochen veröffentlicht. Wobei ich glaube auch, die würden sich einzeln alle gut verkaufen. Gerade für Sammler wäre es natürlich auch interessant, wenn diese Spiele als Retail-Verpackungen, als Einzel-Retail-Verpackungen erscheinen würden. Quasi nochmal Mario 64 im Original im Schrank zu haben, wäre schon klasse für die viele Leute. Ich bin halt auf den Preis gespannt, aber ich kenne Nintendo, deswegen tippe ich einfach mal immer auf Vollpreis. Und wenn es anders ist, dann freue ich mich. Aber ja, Nintendo hat ja auch eigentlich alle Wii U-Umsetzungen auch zum Vollpreis rausgehauen. Von daher, warum soll es jetzt anders sein? Wenn wir Glück haben, sind es nachher 39 Euro, weil das alles nur Remaster sind. Werden wir dann sehen. Aber es ist ja auch noch nichts bestätigt. Das sind ja alles noch nur Gerüchte. Und es sollte ja auch eigentlich bezogen auf Mario-Spiel noch gar nicht gewesen sein, denn angeblich arbeitet Nintendo auch aktuell an einem neuen Paper Mario. Ja, und dieses Paper Mario soll sich eher an die geliebten Nintendo 64 und GameCube-Ableger anlehnen, statt den 3DS und Wii U-Teilen, die ja für viele Fans die schlechtesten Teile sind. Mir persönlich hat Color Splash für Wii U sehr viel Spaß gemacht. Ich habe den Humor sehr geschätzt, den fand ich richtig klasse, die ganzen Anspielungen, die hier drin waren. Allerdings war die Steuerung, das Kampfsystem im Wii U Gamepad war einfach nicht gut. Und deswegen würde ich mir auch eher ein Paper Mario wünschen, was Back to the Roots geht. Also da bin ich mal gespannt. Noch mehr Mario, gib mir mehr Mario. Ja, und deswegen kann ich auch jetzt sagen, das gehört jetzt nicht zu den Gerüchten, das ist ein persönlicher Wunsch. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn das GameCube-Spiel Paper Mario, die Legende vom Äonentor, irgendwann mal als HD-Remaster für die Switch kommen würde. Das war ein tolles Spiel und es ist heute einfach schwer, es überhaupt nochmal zu spielen. Eine Wiederveröffentlichung gab es nie und die Gebrauchsspielpreise sind jenseits der 140 Euro anzusiedeln. Das ist natürlich schon viel zu teuer, nur um das nochmal spielen zu können, so viel Geld auszugeben. Also nee, da bin ich dann auch nicht bereit für. Zumal wieder das Problem bestünde, GameCube an einen 4K-Fernseher anzuschließen, so dass es gut aussieht. Ja, das ist aber wie gesagt nur ein Wunsch meinerseits und wie gesagt kein Bestandteil der Gerüchte. Ich bin jedenfalls gespannt, was Nintendo dieses Jahr mit Mario alles vorhat. Es wäre, wie gesagt, klasse, wenn die Switch die ultimative Mario-Konsole werden würde, also indem sie einfach alle 3D-Teile in HD verfügbar hat oder fast alle 3D-Teile. Ja, dazu ein Comeback von Paper Mario, ist ja jetzt auch schon 4 Jahre her seit dem letzten Teil, kann ich alles nur begrüßen, das wäre super schön. Ansonsten war Animal Crossing New Horizons das Spiel, was ich in den letzten 4-5 Wochen am meisten gespielt habe, das quasi perfekte Spiel in Zeiten von Kontaktsperre. Wie man auch auf diversen Social-Media-Kanälen sieht, wo Leute ihre Screenshots vom Spiel teilen und damit ihre Inseln, Zimmerdekorationen und alles präsentieren und dadurch auch andere wieder inspirieren. Das ist eigentlich ganz schön gewesen. Hat mich auch überrascht, wie viele in meinen ganzen Timelines von verschiedenen Accounts das Spiel spielen, egal ob sie eigentlich eher PlayStation oder Xbox zugeordnet sind, gefühlt haben alle Animal Crossing gespielt. Von daher sehr cool. Was genau Animal Crossing ist, das muss ich wohl nicht mehr erklären. Und welche Features es alles im Einzelnen gibt, das habe ich in Folge 67 ausführlich vorgestellt. Einfach nochmal reinhören. Jetzt geht's mir ja tatsächlich um echte Erfahrungsberichte und in dem Fall meine echten Erfahrungsberichte nach so vielen Stunden Spielzeit. Ich selber habe jedes Animal Crossing bisher gespielt, aber keins so lange wie bisher New Horizons, denn bei den anderen war für mich definitiv schneller die Luft raus. Woran das jetzt liegt, dass Animal Crossing New Horizons mich mehr motivieren konnte, ist, denke ich, in erster Linie das Crafting. Eine sehr willkommene Neuerung der Serie, die ich absolut begrüßt habe. Klar, fischen gehen, Obst, Bäume pflanzen, Käfer fangen, Fossilien ausgraben, mit den Bewohnern reden. Das geht ja alles weiterhin und das ist nett. Jetzt kommt aber eben dazu, neue Rezepte für die Herstellung diverser Items zu finden und dann dafür Materialien sammeln. Und das ist für mich eine sehr zufriedenstellende Erweiterung, wo ich mich gefragt habe, warum es das vorher eigentlich in den Ausmaßen nie gegeben hat. Das ist eigentlich perfekt. Perfekt für diese Art von Spiel. Durch das Verdienen von Nookmeilen kommt eine weitere Motivationssteigerung hinzu, denn man bekommt ständig kurzfristige Ziele und erledigt diese, um Meilen zu bekommen. Ja, und da geht's eben wieder darum, Fische zu fangen, angeln zu gehen, Bäume zu fällen, Obstbäume zu pflanzen, all für diese Tätigkeiten, aufräumen, Unkraut jäten, was weiß ich, all für diese kleinen Tätigkeiten bekommt man dann immer Meilen gut geschrieben und dann poppt natürlich direkt die neueste Meilenaufgabe auf und das ist natürlich ein endloser Kreislauf und motivierend letztendlich auch dadurch. Ja, und dann sagt man, ich will nur noch, ich brauche mal gerade wieder ein paar hundert Meilen. Ja, und dann kommt über neue Aufgabe. Ja, die kann ich auch noch machen. Ach ja, die auch noch. Ach ja, die auch noch. Und so ist man dann in einen Aufgabenstrudel und verdient Meilen, die man dann wiederum gegen zum Beispiel Tickets eintauschen kann, um dann fremde Inseln zu besuchen. Ich habe dann meistens die Zufallsinseln besucht, um dann da Vogelspinnen zu farmen, weil die am meisten Geld gebracht haben, also Sternis gebracht haben. Oder eben, um allgemeine Materialien zu sammeln, vor allem Materialien, die es nicht auf meiner Insel gab, die ich aber dann für bestimmte Rezepte gebraucht habe. Natürlich kann ich mit Meilen auch Dekogegenstände, Rezepte und mehr kaufen. Also da ist da auch viel möglich, gerade wenn man sehr auf dekorative Sachen steht. Da ist dann noch vieles Meilen-exklusiv. Und neben diesen kurzen Aufträgen gibt es natürlich auch ein internes Erfolgssystem. Und da kann man quasi, wenn man größere Meilensteine innerhalb des Spiels geschafft hat, wie beispielsweise bestimmte Anzahl von Rüben zu verkaufen, sein Haus auszubauen, bestimmte Anzahl von anderen Spielerinseln zu besuchen, dann bekommt man größere Meilenbeiträge, gut geschrieben und kriegt man also direkt auf einen Schlag 1000, 2000 Meilen und bei den anderen sind es dann irgendwie mal, weiß ich, 200. Aber beides zusammen, da steigt das Meilenkonto, wenn man das regelmäßig macht, schon ganz erheblich. Insgesamt gibt es für mich jetzt auch bei dem Spiel eine etwas klarere Struktur. Ja, Haus ausbauen ist natürlich das erste Ziel. Ja, erst ein Raum, dann zwei Räume, drei Räume, Keller, Dach und so weiter und so fort. Ja, Bewohner auf die Insel kommen, dass man da mehr Bewohner auf die Insel bekommt, die auch Häuser kriegen, ist wiederum ein weiteres Ziel. Also das Dorf aufzubauen. Ja, neue Läden zu bekommen, den Laden auszubauen und irgendwann sorgt man dafür, dass der Sänger KK sein Konzert gibt und dann ist im Prinzip die Story abgeschlossen und ich finde es einfach gut, dass mir dann auch, dass es nicht einfach ein endloses Spiel ist, sondern eben diese Struktur gibt, was ich denn am besten demnächst mache, auf welches Ziel ich hinzuarbeiten habe. Und das ist sehr gut. Also die täglichen Meilenziele als kleine Ziele. Dazu immer Sternis sammeln, also Obst sammeln, um Sternis zu verdienen oder anders irgendwie Sternis zu verdienen. Und das Museum zu vervollständigen. Das sind auch klare Ziele, kleine Ziele. Die gab es aber schon immer. Und trotzdem hat man in dem Spiel weiterhin eigentlich alle Freiheiten, weil man muss dieser Story nicht folgen. Man kann seine eigene Reihenfolge wählen. Man kann sich, sein eigenes Spiel in gewissem Maße kreieren, indem man sich eigentlich nur um Dekoration kümmert und die Story links liegen lässt. Allerdings sei gesagt, dass man erst zum Terraforming kommt, wenn man die Story durchgespielt hat. Und nach der Story geht also für viele wahrscheinlich deswegen auch das eigentliche Spiel erst los. Dann ohne besagte Struktur, weil ab dann könnt ihr wirklich machen, was ihr wollt. Dann bleiben nur noch Meilen zu sammeln, aber es gibt halt eben keine Story-Struktur mehr. Und was das Terraforming ermöglicht, ist auch relativ einfach. Ihr könnt endlich Wege bauen und zwar auch verschiedene Wege. Ihr könnt Flussläufe ändern, ihr könnt Plateaus erhöhen oder absenken. Also zusammengefasst, endlich die Insel vollständig euren Wünschen anzupassen. Ja, wenn ihr vorher noch Geld für die Brücken spart, könnt ihr jetzt einfach den Fluss zuschütten mit Erde, wenn ihr wollt. Aber ich denke, dieses Terraforming hat mir nochmal sehr viel Spaß gemacht. Ja, und weil ich mit vielen Zufallsinseln immer bei den Spielen oder Zufallswelten bei einem Spiel ein bisschen unzufrieden war und jetzt kann ich halt sagen, nein, der Fluss hat mich schon immer gestört oder ich möchte, dass er anders fließt und der Berg muss weg, hier muss ein Berg hin, was weiß ich, kann ich alles jetzt machen. Und das ist auch für mich eine sehr willkommene Spielmechanik, die dann eben für das sogenannte Endgame nochmal extra Motivation gibt. Ja, dank Online-Multiplayer hat sich für mich auch die Rübenbörse wie ein neues Spiel angefühlt. Hat extrem Qualität gewonnen. Sonntags bis 12 Uhr versuchen, günstig Rüben zu kaufen und danach bis Samstag Zeit zu haben, diese wieder zu verkaufen, natürlich zu einem möglichst hohen Preis. Im eigenen Laden immer nachgucken, wie viel denn der Ankaufspreis wäre. Und ich habe mich dann irgendwann auch in Foren und Facebook-Gruppen angemeldet, um Ausschau zu halten, welche Preise denn die anderen Spiele haben. Und wenn dann sich einer gemeldet hat, er hat irgendwie 400 bis 600 Sternis, pro Rübe ist es ja dann sogar, dann habe ich gesagt, oh Gott, da muss ich hin. Da habe ich mit diesem Spieler Kontakt aufgenommen, dann hat er mir seinen Dodo-Code gegeben, damit ich den besuchen konnte. Und habe dann meistens einen kleinen Obolus da gelassen. Und dann konnte ich dann vor Ort verkaufen. Dabei habe ich eben auch die Inseln der Spieler gesehen. Ich habe sie mir oft sehr genau angeschaut, einfach nur um zu gucken, wie denn der Spieler seine Insel gestaltet hat, was für Dekorationen er genutzt hat, wie er auch die Räume, wo man rein konnte, gestaltet hat. Und das war auch, wie gesagt, sehr gute Inspiration. Und ja, es ist schon interessant und krass, wie kreativ doch manche sind. Das fand ich schön. Durch die Rübenbörse habe ich erstmal viel Sternis verdient. Ich habe das als kleines Börsenspiel gesehen. Gleichzeitig kam ich mit Spielern in Kontakt. Ich habe auch teilweise mal mit einem Spieler einfach nur am Strand gesessen und ein bisschen geschattet. Wobei ich sagen muss, die Chatfunktion in dem Spiel sehr eingeschränkt ist. Also da ist jetzt nicht so. Also man kann sehr kurze Sätze nur schreiben. Aber es waren trotzdem vergnügliche Minuten und sehr, sehr chillig. Ja, es hat mir gefallen. Bezogen auf Dekoration der Grundstücke oder der eigenen Räume bin ich, wie gesagt, fasziniert, was alles möglich ist. Da haben ja die Leute, weiß ich nicht, auch sicher auf Twitter, die haben quasi ihre Inseln zu Themenparks umgebaut. Ja, dann jedem Raum eigenen Look gegeben, auch weil man spezielle Tapeten kaufen kann bei einem bestimmten Händler. Ja, ich habe Videospielzimmer gesehen, japanische Bäder, Fitnessräume, so ein Heimkino haben Leute gebaut. Ja, aber auch so Puppenzimmer. Also irgendwie wirklich alles, was möglich ist. Dazu kann man eigene Designs entwerfen, hochladen. Zum Beispiel für Muster, für Tapeten, Kleidungsstücke und so weiter. Dann haben Leute das auf Facebook oder auf Twitter hochgeladen. Dann konnte man die mit dem QR-Code bei sich reinladen. Und dann hat man diese Designs gehabt. Und dann habe ich deswegen auch Xbox-Designs gesehen, PlayStation. Ich habe Leute gesehen, die Dragon Quest-Klamotten nachgebaut haben. Dann konnte man die also bei seiner Figur anziehen. Fand ich wirklich, wirklich gut. Dieser ganze Community-Aspekt, höchst interessant. Mein Hauptkritikpunkt bei dem Spiel setzt aber letztlich genau an dieser Stelle ein. Mir persönlich ist die Motivation, damit es schön aussieht, irgendwie zu wenig. Ja, denn mein Knackpunkt war dann letztendlich, ich habe mal einen Basketballkorb gekauft, Fußballtor und habe gedacht, jetzt kann ich da so einen schönen Sportplatz bauen. Und dann habe ich mir noch einen Ball besorgt, um dann festzustellen, mit diesem Ball kann man im Prinzip nichts anfangen. Man kann kein Basketball oder Fußball spielen, obwohl diese Tore oder Körbe vorhanden sind. Wenn ich einen Flipperautomaten in der Wohnung gestellt habe, dann kann ich kein Flipper-Minispiel spielen. Im Prinzip ist fast alles, was ich in Animal Crossing hinstellen kann, auch die Küche und die Geräte dafür, Kulisse. Kulisse wie ein Filmset. Ich hätte es geliebt. Wenn das alles interaktiv wäre, dann hätte sich für mich die Mühe gelohnt und ich weiß nicht, wie viel mehr Zeit ich noch in dieses Spiel investiert hätte. Selbst in den ganzen alten GTAs konnte man sich ja eben daran verlieren, indem man nur durch die Stadt gefahren ist, angehalten hat und hat Minispiele gespielt. Man konnte dort eben Bowling spielen, Tennis spielen. Da war alles möglich und das war quasi das eigene Spiel im Spiel. Einfach so. Und deswegen hoffe ich tatsächlich, dass spätere Animal Crossing-Teile vielleicht dieses Sandbox-Prinzip integrieren. Denn eine eigene Insel bauen, nach seinen Wünschen dekorieren und dann noch mit allem interagieren können, das wäre so ziemlich mein Traum Animal Crossing. Außerdem muss irgendwie die Bedienung verbessert werden. Ich habe es auch beim Terraforming, ich habe es eben erwähnt, dass man das alles so schrittweise macht. dass die Kamera man auch nicht komplett rausfahren kann, weil man kann die Inneneinrichtung kann man mittlerweile mit einer anderen Kamera an sich positionieren. Dies ist draußen nicht möglich. Da hätte ich mir tatsächlich so ein bisschen mehr wie beim Strategiespiel gewünscht, wo man dann einfach so Linien zieht, um dann seinen Weg dahin zu stellen, dass man vielleicht ein Raster einblenden kann, um die Gebäude miteinander, die Abstände und so weiter genauer positionieren zu können. Dies ist alles nicht möglich. Fand ich sehr schade. Hätte mir das auch den Spielspaß noch ein bisschen erhöht. Genauso wie ich halt finde, dass dieses ganze Online-System etwas halbgar ist, beziehungsweise einfach zu lange dauert. Also jedes Mal zum Flughafen zu laufen, dann dich von Dodo vollquatschen zu lassen und dann nicht so sagen, ja, ich möchte einen anderen Spieler. Hier ist der Code, hier ist das, hier ist jenes. Und dann, ja, ich verbinde mit dem Internet. Verbindung erfolgreich, viel Spaß. Es dauert so lange. Dann kommt noch eine Ladezeit. Wenn dann mehrere Leute die Insel besuchen, dann kommt noch eine Ladezeit. Und deswegen ist alles sehr träge, sehr langsam von der Bedienung. Und auch das würde ich mir wünschen, dass das irgendwann in Zukunft etwas besser ist. Trotz dieser Kritik hat das Spiel mich über 40, 50 Stunden unterhalten. Ich habe es primär als Feierabendspiel gespielt. Ich habe es sehr oft am Fernseher gespielt. Viel öfters, als ich es vorher vermutet hätte. Ich habe gedacht, das wird für mich ein reines Handheldspiel. Wurde es nicht. Ich finde es auch auf dem Fernseher ein optisch sehr schönes Spiel. Abends ein, zwei Stunden mal ein paar Dinge erledigen und dabei relaxen. Das war für mich Animal Crossing. Und so ganz ohne Druck, ohne dass man Gegner töten muss, ohne irgendeinen Stress, ja, weil wenn man jetzt eine Brücke baut, dann ist die morgen fertig. Die ist nicht heute fertig, die ist morgen fertig. Und das ist eine gewisse Entschleunigung, die auch mal ganz gut tut, weil sonst hätte ich mich wahrscheinlich dann stundenlang hingesetzt, um nochmal das zu farmen und das zu farmen. Wenn alle Obstbäume abgefarmt sind, dann dauert es 3 Tage, bis die wieder voll sind. Und das ist mal was Besonderes und wie oft ich es noch spielen würde, ich weiß es nicht. Es liegt ein bisschen daran, ob ich noch irgendwann den Antrieb spüre, meine Insel weiter zu verschönern oder eben umzubauen mit dem Terraforming. Oder wenn vielleicht neue Events von Nintendo kommen, vielleicht gucke ich dann auch nochmal rein. Aber trotzdem war es insgesamt ein für mich sehr gutes Spiel. Also meine Schwester ist verliebt. Meine Schwester ist verliebt in das Spiel. Die hat da, weiß ich nicht, über 200 Stunden da reingesetzt. Und das war für die das beste Spiel überhaupt. Das wird wahrscheinlich ihr Spiel des Jahres. Sie ging also komplett darin auf, alles zu dekorieren und es möglichst schön zu machen, dass es ihr gefällt. Sie hat sich auch mehrfach umgezogen mit ihrem Charakter. Sie hat darauf Wert gelegt, dass sie Bewohner kriegt, die ihr auch gefallen, und hat dann mit dem Bewohner auch geredet. Also sie hat das Spiel sicherlich nochmal anders ausgenutzt und anders überhaupt benutzt, als ich es gemacht habe. Aber ich hätte auch im Vorfeld nicht gedacht, dass ich überhaupt so lange Animal Crossing spielen werde und bin aber froh, dass ich es mir gekauft habe, dass ich es habe, dass ich das auf der Switch spielen konnte. Und ich bin jetzt schon interessiert, wie der nächste Teil sein wird. Auch wenn das jetzt noch Jahre entfernt ist. Aber ich denke, spätestens mit New Horizons ist Animal Crossing wieder eine Serie, die ich genauer im Auge behalten werde. Das soll es dann auch erstmal gewesen sein für diesen Monat. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Folgt mir auf Twitter unter @NintendoNauten, bewertet den Podcast in eurer App. Und ansonsten, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Euer Thomas.